Hallo liebe Fotopodcaster, herzlich willkommen zur Fotopodcast Folge 72. Heute mit dabei sind zum einen direkt aus Vechta
der Tino und heute direkt aus Fulda der
Michael. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben uns wieder zusammengesetzt und für euch einige interessante Themen zusammengestellt, die wir euch jetzt mal kurz im Anschnitt präsentieren werden.
Genau, wir beginnen mit Nacht- und Mondaufnahmen. Ein paar Tipps dazu.
Ja, ich habe ein paar aktuelle Fälle zu dem Foto- bzw. Urheberrecht und möchte euch darüber erzählen.
Dann sprechen wir noch einmal wiederholt über die Sensorreinigung mit dem Untertitel Jetzt doch mal selbst durchgeführt.
Ja, von Canon haben wir ein bisschen was Neues, die 1D Mark X und ein Firmware-Update für die 5D Mark II.
Und in der letzten Folge hatten wir gerade Lightroom 3.5 vorgestellt und in dieser Woche geht's gleich weiter mit Lightroom 3.6. Und wir freuen uns über Fragen unserer Hörer.
Ja, und dann steigen wir direkt ein und wir haben derzeit aktuell 21.39 Uhr. Im Winter wird es früher dunkel, das heißt die Nacht bricht relativ schnell über uns herein und wer so jetzt rausgeht, hat viel von Wolken, Nebeln und natürlich auch, wenn die Wolken ein bisschen Platz lassen, die Chance, ganz tolle Nacht- und Mondaufnahmen zu machen.
Richtig. Und ich bekam neulich von einem Freund ein Foto zugeschickt mit der Bitte, mal zu überlegen, wie es denn bei diesem sensationellen Foto zu einem Doppelbild des Monds kommen könne. Also ein Freund von mir schickte mir ein Bild in ganz hoher Auflösung und er hatte was in der Zeitung gelesen von Mondfinsternis und ja, irgendetwas Spannendes am Himmel findet statt und er seine Kamera genommen, hat fotografiert und bekam jetzt also ein Bild. Ja, das war in völlig dunkler Nacht entstanden, also kein typisches Bild zur blauen Stunde. Der Himmel in einem dunklen Grau, der Mond ganz weiß, ohne jegliche Zeichnung und neben dem Mond ein halbdurchsichtiges Bild vom Mond. Ja, wie geht man am besten vor, um zu einem guten Nacht- oder Mondbild zu gelangen? Wenn es möglich ist, sollte das Bild bereits schon in der Dämmerung aufgenommen werden, wenn der Mond schon am Himmel steht, dann hat der Himmel noch etwas seiner schönen tiefblauen Farbe. Man spricht dann auch von der blauen Stunde, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Das Doppelbild ist jetzt bei meinem Freund die Folge eines UV- oder Schutzfilters vor dem Objektiv gewesen. Auch ich hatte lange Zeit einen solchen Filter vor dem Objektiv, bis ich gemerkt habe, dass es bei vielen Fotos zu Geisterbildern kam. Das Licht des Mondes dringt zum Großteil zwar in das Objektiv ein, aber ein Teil reflektiert von der Objektivoberfläche wieder zurück aus dem Objektiv raus. Und das reflektiert dann natürlich wieder an der Innenseite des Filters, der vor dem Objektiv sich befindet und gelangt erneut in das Objektiv. Jedoch in einem anderen Winkel, wodurch dann diese Geisterbilder entstehen. Viele haben das sicherlich schon mal beobachtet, wenn sie zu Weihnachten Kerzen oder den Weihnachtsbaum fotografiert haben. Also auch in einer dunklen Atmosphäre. Und bei Kompaktkameras kann dieser Effekt übrigens auch auftreten, wenn das Licht innerhalb der Linsengruppen hin und her geworfen wird. Bei Spiegelreflexkameras habe ich das bislang jetzt nur bei der Verwendung von Schutzgläsern beobachtet. Ja, bei Nachtaufnahmen darüber hinaus noch zu beachten, dass das Bild, ähnlich wie bei Low-Key-Aufnahmen, zum großen Teil natürlich aus dunklen Bildbereichen besteht. Die Kamera versucht, den Nachthimmel immer mit einer recht langen Belichtungszeit auf einen mittleren Helligkeitswert zu belichten. Dadurch wird der helle Mond natürlich völlig überbelichtet und erscheint als weiße Scheibe ohne jegliche Zeichnung. Man sieht dann auch keine Krater mehr und es ist natürlich relativ uninteressant. In diesem Fall verwende ich den manuellen Modus an meiner Kamera. Am besten fotografiert man mit Stativ und kann dann ruhig eine längere Belichtungszeit nutzen, damit der ISO-Wert auch nicht zu hoch gedreht werden muss. Einige Objektive haben bei ganz offener Blinde nicht ihre optimalen Schärfeeigenschaften, deshalb nutze ich dann eben nicht eine völlig offene Blende, sondern gehe ein, zwei Blendenstufen hoch, also zum Beispiel 4 oder 5,6. Wer aus der Hand fotografieren will, sollte schon möglichst mit einer 200stel Sekunde fotografieren, ja, und die anderen Parameter so anpassen, dass das Bild dann entsprechend belichtet ist. Ja, gut. Und mein Freund war etwas enttäuscht, dass er jetzt nicht die große Sensation am Himmel aufgenommen hatte, aber hat sich gefreut darüber, dass er wieder etwas dazugelernt hat.
Ja, das ist im Endeffekt immer wieder interessant, wenn man mal guckt, was hinter so kleinen technischen Finessen steckt. Und so wie hier der Filter zu einer Doppelung oder zu einer Lichtbrechung und dementsprechend einem Geisterbild führen kann, so hat er bei mir das 70-200-28 USM davor gerettet, dass die Linse kaputt geht. Es war in dem Fall nur der Filter, der hatte sich verhakt. gerade passend zur Pause während einer Probe zu einer Aufführung. Ich habe dann versucht, diesen Filter, den praktisch den Schraubeinsatz, das metallene Ringelchen um das Glas abzuschrauben. Es hatte sich aber verkantet. Habe dann mit einem Schraubenzieher vorsichtig das Glas rausgebrochen, habe weiter fotografiert und bin dann 3 Tage später zum Canon-Kundendienst gefahren. Dem Objektiv ist nichts passiert, der Linse des Objektivs ist nichts passiert, nur der Filter für immerhin 60 Euro, der war kaputt. Also auch da kann ein Filter ab und zu mal ganz nützlich sein.
Genau, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Andererseits verwende ich jetzt auch immer sehr konsequent die Blende vor dem Objektiv und die fängt ja auch schon den ein oder anderen Stoß ab. Bloß wenn man gerade in der Dunkelheit fotografiert, wenn man wenig Streulicht von der Seite und so weiter hat, ja, neigt man schon mal dazu, den einfach abzunehmen, um die Länge des Objektivs nicht unnötig zu verlängern.
Ja, von Filtern eigentlich mal zum nächsten Filter, weil wer nutzt nicht gerne die Suchfunktion in Google oder sonstigen Suchmaschinen und sucht sich ein passendes Foto heraus für seine Homepage oder vielleicht für den Weiterverkauf auf eBay, für eine nette E-Mail, in der man Bekannte grüßt aus dem Urlaub heraus und. Und ihr wisst, wir haben auch schon ab und zu mal über das Fotorecht oder Urheberrecht gesprochen und hier habe ich gerade 2 ganz aktuelle Fälle, die einmal im familiären Umkreis und bei einer guten Bekannten passiert sind. Die haben beide Post vom Anwalt bekommen. Der erste Fall handelt von der Homepage zur Ferienwohnung meiner Schwester. Also die hat in Südspanien eine Wohnung, die sie versucht, über das Internet zu vermieten während der Abwesenheit in Deutschland, was auch soweit ganz gut funktioniert. War selber schon in Sevilla, in Granada, in Malaga, in den verschiedensten Örtchen und hat selber fotografiert und hat auch ihre Meinung und auch, ich bin da mal ganz ehrlich, ganz schöne Fotos gemacht. War aber der Meinung, dass sie beim Googlen Bilder aus Sevilla und von einer Flamenco-Tänzerin auf einer Homepage, einer Privat-Homepage gefunden hat, keinerlei Hinweis auf ein Urheberrecht oder Nutzungsrechtseinschränkung oder sonstiges gefunden hat und hat dann diese Bilder ganz schön mit Rechtsklick speichern unter in ihre Homepage mit eingebaut. Das Ganze lief auch jetzt, ich würde mal sagen, gut 1 bis 1,5 Jahre gut, ohne dass irgendwas passiert. Und vor circa 3 Wochen ruft sie mich an, vollkommen aufgelöst. Sie hat Post von einem Anwalt bekommen, der für seinen Mandanten das Urheberrecht geltend macht. Sie hat 10 Bilder eingestellt, jedes Bild von einem Wert von XYZ. Insgesamt inklusive Anwaltskosten eine Gesamtforderung von 5.500 Euro. 5.500 Euro, sie ruft mich an und man kann dann, wenn man selber als Berufsfotograf tätig ist, eigentlich nur mit dem Kopf schütteln, denn man setzt manchmal vielleicht zu schnell voraus, dass das nähere Umfeld auch weiß. Sie wusste nichts von einem Urheberrecht, dass ja jeder Fotograf, jeder von euch hat das Urheberrecht seiner Fotos dementsprechend hat. Das kann euch auch keiner nehmen, ihr könnt ein Nutzungsrecht verkaufen, aber nicht das Urheberrecht. Und dieses Urheberrecht könnt ihr geltend machen. So, und darauf haben sich gewisse Anwaltskanzleien spezialisiert. In dem Fall war es auch wohl ein Hobbyfotograf, der aber eine eigene Seite hat und da auch sehr wohl einen rechtlichen Hinweis platziert hat, den meine Schwester wohl übersehen hat oder er kam nachträglich, das kann man nicht nachvollziehen. Wie auch immer, kleine Familie, ein Kind, 2 Erwachsene, eine kleine Wohnung, beide aus der Gastronomie und die Gastronomen unter uns und unter euch wissen, wie horrend die Einnahmen sind in der Gastronomie oder sein können. Dass man da sehr stark auf Trinkgelder angewiesen ist zum Teil. Und da sind 5.500 Euro, was so schon nicht wenig ist, natürlich auch noch mehr. Der erste Fall. Der zweite Fall, aus einem meiner VHS-Kurse, die ich hier gebe, eine Teilnehmerin, eine sehr nette Dame, mittlerweile gute Bekannte, hat bei eBay ein Produkt verkauft, das sie selber gekauft hat und es hat ihr nicht gefallen, sie hat es nicht mehr gebraucht. Sie wollte es weiterverkaufen. Dazu hat sie Bilder gesucht und hat ein Bild gefunden, nicht das Originalbild des Herstellers, sondern ein anderes Bild, Rechtsklick, speichern unter, eBay, Juche. Sie hat 30 Euro für das Produkt bekommen. Vor 1,5 Wochen bekommt sie Post von einer Anwaltskanzlei. Auch hier wird das Urheberrecht des Mandanten geltend gemacht. Eine Forderung von 550 Euro. Auch hier nicht wenig Geld. Gerade für einen Artikel, der 30 Euro gebracht hat, 550. Jetzt habe ich unter meinen Freunden einen Anwalt, der zufälligerweise tags drauf, nachdem sie diesen Brief bekommen hat, hier bei uns zum Kaffee trinken da war und ich legte ihm das vor. Den Fall meiner Schwester hatten wir schon soweit besprochen und wir haben uns hier beraten. Wir selber machen keine Rechtsberatung, das muss ich euch gleich von vornherein sagen. Es ist jetzt einfach nur ein Erfahrungsbericht, wie das Ganze verlaufen ist. Meine Schwester hat das erste gemacht, einen offenen Brief an den Anwalt des Inhabers oder des Urhebers dieser 10 Fotos ihrer Homepage geschrieben, ihre persönliche Lage geschildert, dass sie 5.500 Euro derzeit überhaupt gar nicht finanzieren kann und es ihr sehr leid tut. Sie hat sofort die Bilder von der Homepage entfernt, hat eine Menge dazugelernt und hat immerhin durch ihre offene Art und Weise und ihre Entschuldigung es geschafft, dass diese Schuld von 5.500 Euro auf 300 Euro herabgesetzt wurde. Das ist zwar eine Ersparung von 5.200 Euro, aber 300 Euro können auch wehtun. Das ist ein schönes Lehrgeld. Die zwei haben sich soweit geeinigt. Ja, jetzt kommt meine Bekannte aus dem VHS-Kurs. Da hatte ich mich ja mit meinem Rechtsvertreter als Freund unterhalten und siehe da, die Forderungen für das Bild sind 60 Euro. Von 60 Euro auf 550 Euro ist ein sehr großer Schritt. Alle Anwälte Deutschlands unterliegen einer Gebührenordnung. Die ist für alle Anwälte gleich, eventuell von Bundesland zu Bundesland vielleicht verschieden, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall gibt es eine Gebührenordnung. In dieser Gebührenordnung werden Anwaltsgebühren aufgrund des Wertes der Streitsache festgelegt. Und die Bemessungsgrundlage, die dieser Anwalt hier zugrunde legte, war 5.001 Euro. Warum 5.001 Euro, wenn es doch nur um 60 Euro geht? Das ist die erste Frage. Warum genau 5.001 Euro? Klar, die Bemessungsgrenze von einem Sachwert zum anderen endet bei 5.000 beim einen, 5.100 bis x beim anderen ist eine höhere Gebührenklasse. Laut Aussage meines Freundes sagt er, maximal ist das 60, vielleicht 70 Euro für Anwaltskosten wert, aber nicht 490 Euro. Zu diesem Anwalt und solchen Fällen von eBay gibt es auch Beiträge im Internet, in Google, die kann man finden, von einer anderen Kanzlei, die hier auf einen Formfehler des Anwalts hinweist, der sich wohl dann darin vertan hätte, dass er die falsche Bemessungsgrundlage angesetzt hat. Wie dem auch sei, solltet ihr solche Post erhalten, wendet euch sicherheitshalber an einen Anwalt oder versucht es erst einmal mit einem offenen Brief. Das sind die zwei Wege, die ihr habt. Lasst es nicht liegen, lasst es nicht ruhen. Es sind keine Scherzbriefe, in denen man euch zu erschrecken versucht, sondern tatsächlich steckt in den meisten Fällen ein Anwalt dahinter. Der geht natürlich auch weiterhin rechtlich gegen euch vor, wenn ihr nicht reagiert. Reagiert bitte in der einen Art, entweder nachzufragen, wo die Bemessungsgrundlage denn wäre für 60 Euro, warum es auf einmal 5.001 sind. Da muss der Anwalt zumindest Stellung beziehen. Und wenn er das tut, indem er sagt, oh, Entschuldigung, wir haben uns vertan. Oder er sagt, nein, das ist so, muss zahlen. Dann kann man immer noch zu seinem eigenen Anwalt gehen. Oder versucht es direkt im Anschreiben des Anwalts, entschuldigt euch, entfernt die Bilder und natürlich kommt nicht wieder in Versuchung und macht das Gleiche noch einmal. Weniger problematisch kann es sein, muss es nicht, wenn ihr direkt bei der Produktverkauf auf die Herstellerseite verlinkt. Da stehen alle Produktinformationen, da sind Bilder mit drin, das sind die eigenen Bilder des Herstellers, das ist die Produktbeschreibung des Herstellers. Ihr macht im Endeffekt sogar ein bisschen Werbung dann für das Produkt und den Hersteller. Da wird wahrscheinlich weniger etwas kommen, als wenn ihr Bilder einer Privatperson nehmt, so wie es jetzt hier bei diesem 30-Euro-Produkt war. Ein kleiner Beitrag zum Foto- und Urheberrecht, was so schnell passieren kann. Es gibt Anwaltskanzleien, die haben sich genau darauf spezialisiert, Verletzung des Urheberrechts im Internet durch Bilderklau oder Missbrauch von Bildern. Also bitte Finger weg, nehmt eure eigenen Bilder, kauft euch Bilder bei Fotolia, nehmt lizenzfreie Bilder. Für alles das gibt es genügend Plattformen im Internet. Nutzt diese, das ist auf jeden Fall billiger, als wenn ihr einen Brief von einem Anwalt bekommt.
Ja, ich kann dazu noch sagen, dass mir es immer so aus eigener Erfahrung so geht, dass ich, wenn ich bei eBay etwas ersteigere, irgendetwas kaufe und es handelt sich um irgendein Produkt, was schon gebraucht ist, dass ich doch eher den Produkten mein Gebot gebe, bei denen ein eigenes Foto dabei ist. Wenn irgendjemand mit irgendeinem professionellen Produktfoto da sein gebrauchtes Objektiv bewirbt, weiß ich nicht, wie es in Wirklichkeit aussieht. Und selbst wenn es kein professionelles Foto ist, was dann da eingestellt wird, so sehe ich doch, ob das Produkt eben meinen Wünschen entspricht, ob das wirklich gepflegt aussieht, ob da Macken drin sind und so weiter. Deswegen macht euch ruhig die Mühe und fotografiert einfach das Produkt, was ihr bei eBay zum Beispiel reinstellen wollt, einfach eben selber. Das ist schnell aufgebaut und dann seid ihr auch auf der rechtlich sicheren Seite.
Aber hier Vorsicht, nicht immer ist der Blitz eurer eingebauten Kamera mit dem direkten Licht sehr förderlich. Mein Vater hat eine helle Wohnwand ersteigert, hat einen Bus gemietet, ich bin dahin, hab sie geholt und wir standen vor einer dunklen Eichenwohnwand. Jetzt war sie nun mal ersteigert, wir sind dahin gefahren, haben sie auch mitgenommen. Aussah sie wie helle Eiche.
Ja gut, okay, da muss man natürlich mal ein bisschen gucken, ne? Sehr schön. Okay, wir kommen mal zu einem Kommentar von Roland 1964. Von dem habe ich keine E-Mail. Der hat in irgendeiner Folge einen Kommentar geschrieben. Und der hat vor ungefähr 3 Wochen geschrieben von seinen positiven Erfahrungen mit der selbstgemachten Sensorreinigung. Und gleichzeitig war seinem Kommentar auch zu entnehmen, dass man doch nicht so viel Angst vor der Sensorreinigung haben solle, weil doch der Sensor mit einer dünnen, stabilen Glasschicht geschützt sei. Wir haben in den letzten Folgen auch schon immer mal wieder das Thema Sensorreinigung angesprochen und haben, glaube ich, bislang alle auch den professionellen Service in Anspruch genommen, den es bei Messen und so weiter kostenlos von den Fotoherstellern gibt, den Kameraherstellern gibt, dass dort eben Profis sitzen, die den Sensor kostenlos reinigen, oder man geht eben zu dem Fotohändler, der einem das für wenig Geld macht. Aber dieser Kommentar hat mich doch dazu bewogen, mich dann doch mal mit dem Thema nochmal zu befassen. Und eine Möglichkeit, diesem Sensorfilm traue ich nicht ganz, also eine Flüssigkeit, die dann auf den Sensor aufgebracht wird, die dort erstmal verbleibt, trocknen muss, an den man dann so einen Papierschnipsel aufklebt, um diesen angetrockneten Sensorfilm dann abzuziehen, um auch den Staub zu entfernen. Also das ist nicht mein Ding. In dieser Beschreibung oder in diesem Kommentar von Roland war dann die Rede von einem flexiblen Spatel, den man mit einer Alkoholmischung tränkt und den man dann vorsichtig über den Sensor bewegt, um ihn zu reinigen. Ich habe dann in den verschiedenen Online-Shops für Fotozubehör ein bisschen rumgesucht und dann habe ich ein Reinigungsset entdeckt, das heißt Visible Dust Reinigungskit, und das besteht aus 4 Reinigungsspateln und einer Reinigungsflüssigkeit. Das Ganze kostet rund 20 Euro, inklusive der Versandkosten, je nachdem, wo man es kauft. Als das Set bei mir ankam, habe ich es mir genau unter die Lupe genommen. Diese Spatel bestehen aus einem Griff, der ist etwa 10 cm lang und etwa halb so dünn wie ein Bleistift. Die Seite, die man zur Reinigung verwenden soll, läuft wie ein Dreieck auseinander und ist am Ende 24 mm breit und damit genauso breit wie die kurze Seite eines Vollformatsensors. Dann ist dieses dreieckige breite Ende dieses Spatels mit einem weißen, weichen, aber sehr strapazierfähigen Stoff bespannt. Ja, was war da noch bei? Da war eine kleine, wieder verschließbare Ampulle mit Reinigungsflüssigkeit dabei. Das waren nur 1-2 Milliliter, aber das reicht völlig aus. Und mit dieser Flüssigkeit tränkt man den Stoff, der sich über diesen Reinigungsspatel spannt. Wichtig vor dem Reinigen ist, dass ihr in einen Raum geht, in dem sich möglichst wenig Staub befindet, also nicht unbedingt das Wohnzimmer mit Teppich und Polstermöbeln, sondern vielleicht die Küche, das Badezimmer oder irgendein Arbeitszimmer, wo eben nicht so viel Staub vorkommt. Ihr solltet dann noch über eine sehr helle Lichtquelle verfügen, damit ihr auch kleine Staubpartikel auf dem Sensor sehen könnt. Und damit ihr auch wirklich genau im Gehäuse seht, wo der Sensor aufhört und wo ihr mit dem Spatel ansetzen müsst. Jetzt also nur noch den Spiegel hochklappen, Objektiv abnehmen und mit dem Spatel 2-mal über die Sensoroberfläche streichen und die Kamera wieder zurücksetzen. Als nächstes habe ich dann ein Foto gemacht, um zu überprüfen, ob der Sensor auch wirklich richtig sauber ist. Da gibt es zu beachten, dass der Staub auf dem Sensor erst dann richtig gut sichtbar wird, wenn ihr mit einer kleinen Blende fotografiert. Ich bin also auf Blende 11 gegangen, habe den Autofokus ausgeschaltet und dann einfach mal die weiße Wand fotografiert. Autofokus ausschalten deshalb, weil die Kamera natürlich an der weißen Wand keine Kontraste zur Fokussierung findet und dann immer vor und zurück fokussiert, ohne irgendwann fertig zu werden, und man kann dann eben nicht auslösen. Damit die Wand auch wirklich annähernd weiß wird, habe ich dann gleich im manuellen Modus fotografiert, weil die Kamera bei der Belichtungsautomatik aus einer weißen Wand natürlich eine mittelgraue Wand macht. Ja, mein erster Versuch war schon ganz gut, aber wenn man mit einem neuen Werkzeug arbeitet, passieren natürlich auch Fehler. Ich habe einen Teil des Schmutzes an den Sensorrand verschoben und eigentlich nicht richtig aufgenommen, also die Prozedur nochmal mit einem zweiten Spatel wiederholt. Und habe dann auch darauf geachtet, dass ich wirklich bis zum Rand alles reinige, wieder Foto gemacht und nun war der Sensor tiptop sauber. Noch ein Tipp, diese Reinigungssets gibt es für unterschiedliche Sensorgrößen. Im Idealfall verwendet man einen Spatel, der so breit ist wie die kurze Seite des Sensors. Wenn ihr also einen Vollformatsensor habt mit 24 x 36 mm Größe, ist also dieser Spatel, den ich hatte, mit 24 cm Seitenlänge genau richtig. Man braucht dann nur ein- oder zweimal längs über den Sensor zu fahren, um den Staub herunterzuwischen und aufzunehmen. Man hat man zu kleine Spatel, muss man in mehreren Schritten den Sensor nach und nach reinigen. Und wenn man zu große bestellt, muss man mit der Reinigung von der langen Seite eben beginnen und dann auch mehrfach über den Sensor streichen, bis man dann das ganze Sensorelement dann gereinigt hat. Mein Fazit meiner Prozedur hier, beim Testen und Ausprobieren habe ich 2 Spatel verbraucht und damit rund 10 Euro ausgegeben. Beim nächsten Mal klappt es mit einem einzigen. Ich weiß jetzt, worauf ich achten muss. Mein Sensor ist tiptop sauber und der Aufwand betrug rund 10 Minuten. Auch das geht beim nächsten Mal auf jeden Fall schneller. Ich bin sehr zufrieden mit diesem Reinigungsset und werde es auch wohl beim nächsten Mal einsetzen. So, das ist mal meine positive Erfahrung damit. Ich weiß, es gibt verschiedene Sets, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Viele sind mit dem Sensorfilm zufrieden. Manche setzen wirklich auf die Reinigung durch den Profi. Ich habe jetzt hiermit gute Erfahrung gemacht. Ich werde das weiter nutzen. Und ich will einfach auch jetzt nochmal, genau wie Roland war es, euch einfach mal die Angst davor nehmen. Man kann es selber und es ist aber auch keine Schande, wenn man es machen lässt.
Ja, so ist es im Endeffekt. Und Tino übt schön fleißig weiter und beim nächsten Hörertreffen gibt es dann eine Stunde lang Sensorreinigen mit Tino.
Genau, du hast immer die besten Ideen, Michael.
Ja, ne? Hat was.
Super.
Nein, das ist ganz klar wie bei eigentlich allem, was es gibt. Es gibt für alle Spezialisten. Vieles kann man selber. Jeder Handwerker, der Zeit und Muße hat, der kann auch lernen, Fliesen ordentlich zu verlegen. Nicht jeder Handwerker macht das so ordentlich, wie es mancher Hobbyheimwerker macht. Also von daher, warum soll das nicht auch bei Sensoren gehen?
Ja, ja, genau.
Wer Scheu hat, wendet sich weiterhin an den Profi. Wer sagt, komm her, ich mach's mal. Wer vorsichtig damit umgeht, der kann eigentlich nichts kaputt machen. Im schlimmsten Fall macht das nicht richtig sauber, dann geht er doch zum Profi.
Vielleicht wird dann ja auch mal eine neue Kamera fällig, oder Michael?
Oh ja. Es ist ja wirklich, eigentlich ist es radikal schlimm, wie schnell Kameramodelle überholt werden und wie schnell jedes Jahr, alle 2 Jahre dementsprechend was Neues kommt. Wenn man sich überlegt, dass zu analogen Zeiten ein Kameramodell zwischen 5 und 8 Jahre locker gehalten hat, bis irgendwann was Neues kam. Die waren erstens schweineteuer, zweitens war die Entwicklung nicht so schnelllebig. Aber jetzt sind wir im Zeitalter der Hightech angekommen. Große Bestandteile der Kamera sind Platinen und ähnlich wie der PC ist auch bei der Kamera immer wieder was Neues und was Schnelleres da. Und bei mir war es immer so, dass eigentlich so alle 2 Jahre ein neues Gehäuse dazu kam, immer so um die Weihnachtszeit. Das war eigentlich ein schöner Rhythmus. Zu Ende des Jahres hatte man zum einen noch eine Ausgabe, die sinnvoll war. Das Equipment war wieder auf einem aktuellen Stand. Und dieses Jahr Weihnachten ist irgendwie tote Hose. Denn die Firma Canon hat sich überlegt, wahrscheinlich gibt es was zu Ostern. Auch schön. Und ich freue mich wie ein kleines Kind, denn ihr habt wahrscheinlich schon gehört, Canon hat die EOS 1DX angekündigt. Und das schon im September 2011. Das heißt, es ist nichts ganz Neues, aber von Tag zu Tag gibt es im Canon Professional Network, CPN kurz genannt, immer mal wieder Aktualisierungen und eine neue Info. Es soll im März kommen, da wird schon gemunkelt, März wird nichts, es wird wahrscheinlich eher Juli, August. Vielleicht wird es doch Weihnachten. Wir lassen uns überraschen. Wer mich kennt und sich mit mir unterhalten hat, der weiß im Endeffekt, dass ich gesagt habe, 7D, super, ist das Oberding und ich bin ein absoluter Crop-Fan. Also ich finde, ein Crop gibt einem immer noch mal einen gewissen Vorteil an Plus, den man nicht bezahlen muss. Und mit der 7D war es ja so, dass eigentlich ein Modell auf den Markt geworfen wurde im semi-professionellen Bereich, der eigentlich in die Profiklasse so oder an die Profiklasse direkt dran grenzt. Ja, und jetzt kommt halt das Ding, der Dinger von Canon, was derzeit in dieser Kameraklasse noch nicht da war und jeder ist gespannt. Es gibt schon die ersten Probemodelle, die unterwegs sind, die ersten Erfahrungsberichte. Es gibt schon ein paar Aufnahmen, Videoaufnahmen, Fotoaufnahmen, die von exklusiven oder ganz bewusst ausgesuchten Fotografen gemacht wurden. Und ich möchte euch einfach nur mal kurz so erklären, was das Ding denn so besonders macht. Also für mich war immer ganz klar, das habe ich in Berlin geäußert, das habe ich auch in Fürsteneck geäußert. Ich möchte eine Crop-Kamera, die werde ich beibehalten. Und da bin ich mit der 7D momentan wirklich absolut happy. Aber ich wollte dazu eine Vollformatskamera. Ein Vollformat war ja bisher bei Canon immer die 5D Mark II. Dabei denke ich immer ganz lieb an den Mark und an den Peer und an Biggie, die uns fragt, warum wir Aufsatzblitze auf Canon draufsetzen zum entfesselt Blitzen. Einen lieben Gruß. Oder es gab die 1DS. 1DS war die Vollformatskamera mit der höchsten Auflösung, 21 Megapixeln, dafür eine langsame Bildrate in der Aufnahme. Die 5D war da dementsprechend von der Auflösung her etwas geringer, auch kostentechnisch günstiger, mit einer im Vergleich zur DS höheren Bildrate. Und das war es im Endeffekt schon. Jetzt war mir aber klar, ich möchte, wenn, dann was Aktuelles. Ich möchte entweder eine 5D Mark III, die hat sich nicht angekündigt, oder ich überlegte, ja, vielleicht auch auf eine 1D Mark IV zu gehen mit einem Crop von 1,3 und bin froh, dass ich gewartet habe. Denn jetzt kommt die 1DX, die verbindet eigentlich die 1D mit der 1DS. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Vollformatskamera, die noch nie dagewesene Rekorde auf dem Markt bringt. Also wer es braucht für Sportaufnahmen, die Kamera macht 12 bis 14 Bilder pro Sekunde. Das knallt. 14 bei aufgeklapptem Spiegel, der darf also nicht mehr runterklappen, der bleibt offen und dann geht dann an einer One-Shot-Fokus-Variante, zack, das einfach nur so durch. Die kommt dafür mit zwei DigiC5-Prozessoren, die die Bildverarbeitung wesentlich schneller machen, die eine Möglichkeit derzeit in der ISO-Erweiterung bieten von 51.000 erweiterbar bis 102.000. Hier sind die Sensoren mit kleinen die einzelnen Pixel mit kleinen Objektiven, heißt es so schön, versehen und dadurch wird einfach das Licht besser gesteuert, das Rauschverhalten wird vermindert, die Kamera garantiert Bilder mit einem sehr guten und geringen Rauschverhalten bis zu hohen ISO-Bereichen. Die schaltet erst ab einer ISO 32.000 runter auf eine Bildrate von 10 Bildern pro Sekunde und dann ist sie noch gleich zur Mark IV. Ja, also sag mal, wir haben ja 18,1 Megapixel. Gut, hat meine 7D auch, aber es ist was anderes. 61 Autofokusfelder mit bis zu 41 Kreuzautofokusfeldern. Wir haben die zwei Dual Digic 5 Plus Prozessoren, die in der Verarbeitung wesentlich schneller sind, in der Farbdarstellung besser sind. Wir haben die ISO-Empfindlichkeit, die man von 50 bis 204 8000, Entschuldigung, hochregeln kann. Wir haben die Funktion für Full-HD-Videoaufnahmen, die im Vergleich zu 5D wesentlich verbessert worden sind in der Farbwiedergabe. Keine Fehlfarben, keine Fehldarstellungen, weniger Störeffekte. Die Videoclip-Länge ist eine gute halbe Minute in Full-HD. Die Auslöseverzögerung ist verbessert worden, kann von 55 Millisekunden auf 36 Millisekunden reduziert werden, wenn man das dementsprechend einstellt. Eine Timecode-Einstellung für die HD-Videoaufnahmen gibt es. Wir haben einen transparenten LCD-Sucher mit einem anderen oder neuen Fokussierbildschirm. Da gibt es hinten dementsprechend ja, einen 8,11 cm großen LCD-Bildschirm auf der Rückseite. Ein verbessertes EOS Integrated Cleaning System und ein Doppel-CF-Karten-Steckplatz. Ihr seht also, Canon bleibt bei CF. Da gibt es keine Kombi SD und CF. Und eine geräuschlose Steuerung einer Touchpad-Bedienfläche, die es auch noch gibt. Da bin ich auch gespannt drauf. Die Kamera sieht ansonsten recht schlank aus. Hier hat man auf den integrierten Blitz, wie sonst auch bei den 1D-Modellen, verzichtet. Gibt es keinen. Das heißt, hier arbeitet man nur über den Aufsatzblitz. Also ansonsten gibt es das Zubehör, das man auch sonst kennt, von der Bluetooth-Übertragung der Bilder direkt von der Kamera auf einen PC. Hier ist der Autofokus verbessert worden. Das ganze System ist einfach schneller und schlanker. Die Bildbearbeitung der neuen Prozessoren ist einfach wesentlich besser, als es vorher war. Also bis zu 14 Bilder, das ist in der Hinsicht nicht da gewesen und als Vollformat vor allem, das muss man berücksichtigen. Wenn man ansonsten in der Kamera sich so ein bisschen sich anschaut, die Rückseite, da haben wir einmal den Controller auf der Rückseite mit dem Rad, den man schon kennt, oben eine Art Joystick, wie es auch aus den semi-professionellen Kameramodellen schon bekannt ist. Der Batteriehandgriff ist nicht mehr optional, sondern ist praktisch mit drin. Darunter ist nochmal eine zusätzliche Digitalanzeige, in der dann auch die Restlaufzeit, die Bilder, die Einstellung, all das zu sehen ist, was man auch von den anderen 1D-Modellen schon kennt. Die Funktionen sind ansonsten so, wie es jetzt auch von Canon beschrieben wird, alle sehr übersichtlich und wer andere kennen Modelle kennt, der kommt damit auch dementsprechend klar. Und von oben sieht es nicht viel anders aus, als wie es die 60D schon getan hat oder auch die 7D. Hier haben wir das Display, wir haben die 4 Knöpfe, das Steuerrad von vorne. Und von daher ist, denke ich, für jeden, der sich bei Canon auskennt, so von der Bedienung her auch zu handhaben. Die Kamera zieht natürlich ganz bewusst in den professionellen Bereich ab. Hier Presse, Sportfotografen. Und auch wenn ich nicht so der Pressefotograf bin, ab und zu mal in den Sportbereich reingehe, wird es dementsprechend, glaube ich, für mich genau das passende Modell sein zu meiner 7D.
So, wir machen thematisch mal weiter. Jetzt ein bisschen mit Software-Updates. Die wichtigsten Merkmale bei Lightroom 3.6, dass viele weitere Objektive von Kameraherstellern oder Drittherstellern hinzugefügt wurden. Zum Beispiel eine ganze Batterie von Sigma-Objektiven, die jetzt unterstützt werden. Und diese Datenbank der Objektive ist vor allen Dingen dann wichtig, wenn ihr automatische Bildkorrekturen vornehmen wollt. Also zum Beispiel diese tonnenförmigen oder kissenförmigen Verzeichnungen aus dem Bild nehmen wollt. Wenn ihr zum Beispiel Architekturaufnahmen macht oder Bilder, bei denen eben die geometrischen Formen besonders wichtig zu erhalten sind. Dafür ist das schon sinnvoll. Und außerdem werden die Dateiformate weiterer Kameras unterstützt. Als Beispiel will ich jetzt nur mal die neue Panasonic GX1 nennen oder die Sony NEX7. Beides Kameras mit dem Micro Four Thirds Sensor oder die neue Kamera von Nikon, die Nikon 1, da gibt es ja, glaube ich, die V und die J1. Ja, und dann werden noch weitere spiegellose Kameras unterstützt, die alle einen relativ großen Bildsensor im Vergleich zu den anderen kleinen Kompaktkameras haben. Ja, und dann wurden darüber hinaus noch ein paar Fehler ausgemerzt. Die könnt ihr euch dann durchlesen, wenn ihr auf den Link in unserem Blog klickt.
Ja, und ich hatte vorhin schon bei unseren Themen gesagt, für die 5D Mark II gab es auch noch ein Firmware-Update vom 8. November. Und alle, die eine 5D Mark II haben, können hier das Update auf die Version 2.1.1 herunterladen. Den Link haben wir in unseren Shownotes. Und damit behebt ihr im Endeffekt die Fehlerdarstellung und Verbesserung, zum Beispiel bei dem Problem, dass die Aufnahme bei Reihenaufnahmen oder bei Auto-Exposure-Bracketing mit der Einstellung Reihenaufnahme nach der ersten Aufnahme eines Bildes beendet wurde. Zack, so, das läuft jetzt also weiter, bricht nicht mehr ab. Ansonsten für alle die von euch, die Holländisch sprechen, dann wurde auch ein Orthografiefehler in der Menüanzeige im Holländischen korrigiert und ansonsten noch kleinere Fehler oder Programme, die in den vorhergehenden Updates enthalten waren. Das Update ist jetzt dementsprechend bei Canon für euch abrufbar.
Ja, prima. Wir haben ein paar Hörerfragen bekommen in unserem oder auf unserer Facebook-Seite und wir fangen mal an mit Daniel. Und zwar fragt Daniel nach einem Beauty-Dish für Aufsteckblitze und er hatte schon ins Auge gefasst ein Beauty-Dish von der Firma Lumodi in der Größe von 14 Zoll. Dieser Beauty-Dish lässt sich direkt auf die herkömmlichen Aufsteckblitze aufstecken, da ist also keine weitere Halterung vorhanden. Ich kann dir nur so viel sagen, Daniel, ich habe damit noch keine Erfahrung. Ich würde wahrscheinlich mir eine kleine Softbox zulegen, die man vor so einen Blitz schnallen kann. Da gibt es zum Beispiel von Lastolite die Easybox, die gibt es in verschiedenen Größen. Zum Beispiel in der Größe 38x38 cm und die ist gerade für die Porträtfotografie besonders gut geeignet. Die kannst du, also dieses System von Lastolite, da gibt es auch, glaube ich, einen Handgriff zu. Du kannst also den Blitz dann auf so einen Handgriff schnallen und, oder nicht den Blitz, sondern so eine Halterung. Und an diese Halterung wird diese Easybox, diese kleine Softbox befestigt und der Blitz wird dort befestigt. Und dann kannst du eben mit der einen Hand fotografieren, mit der anderen Hand kannst du diese Softbox so positionieren, dass du dein Modell genau richtig belichtest. Oder ins rechte Licht drückst und gleichzeitig kannst du das natürlich auch auf ein Stativ packen und irgendwo im Raum platzieren. Gerade bei Porträtfotos ist es ja nicht unbedingt so notwendig, dass du einen riesengroßen Lichtformer brauchst. Michael, hast du da noch was zu Aufsteckblitzen?
Ja gut, ich sage einmal, generell von der Größe her würde ich nicht über 30 cm gehen, wenn es doch ein Beauty-Tisch sein soll. Mehr brauchst du im Endeffekt nicht, weil der Blitz muss ja auch die Leistung haben, um alles auszuleuchten, sodass die ja biotisch auch seine maximale Wirkung entfalten kann. Bei Systemen, die man oben drauf steckt, habe ich immer so ein bisschen Angst, wenn es zu schwer wird oder wenn es zu windig wird, dann reißt es eben ganz schön an den Blitz. Der ist dafür nicht unbedingt ausgelegt, auch wenn er eine gewisse Arretierung hat. Und dann ziehe ich tatsächlich Systeme vor, wie jetzt auch der Tino beschrieben hat, wo es eine Aufnahme gibt für den Blitz selber und man an und für sich diese Aufnahme hält. Da ist dann der Diffusor, da ist der Lichtformer vorne drauf. Der Blitz sitzt sicher auf diesem Haltesystem, blitzt hinten im Endeffekt durch den Haltering durch, füllt dann die Lichtwanne mit dem Licht und unten ist ein Griff dran oder man kann es auf ein Stativ stellen. Da gibt es auch Varianten mit einem Beauty-Dish. Ich hatte ja bei unserem Hörertreffen sowas kurz mit aufgebaut und da hatte ich einen Universaladapter für Bowens-Adapter, habe da unseren 30 cm Beauty-Dish, der vom Valimax ist, der kleine, draufgesetzt und hatte euch mal gezeigt, dass das damit auch funktioniert. Sowas kann man sich so zusammenbauen oder sowas gibt es auch von Quinox direkt als Set zu kaufen. Da ist dann noch ein Softbox-Überzug mit dabei, funktioniert genau so. Blitz hinten auf das Haltesystem, Blitz hinten durch die Schüssel und vorne kommt das Licht raus, ist ein Weiß. Und mit dem Softbox-Bezug macht es das nochmal ein bisschen weicher. Vorteil ist, die Softbox generell hat immer den Vorteil, man kann sie zusammenlegen, sie nimmt weniger Platz weg. So ein Beauty-Tisch ist meistens etwas größer, ein bisschen sperriger. Da gibt es dann noch Varianten zum Zusammenlegen und Stecken aus Kunststoff, aber Bettino vorhin, wir haben uns in Vorbereitung zu der Aufnahme schon mal ein bisschen unterhalten, so schön trefflich gesagt hat, ich traue denen nicht ganz so, die kosten so viel wie andere Systeme und ob die wirklich so halten, ich weiß nicht.
Ja, ich bin immer da sehr skeptisch, jetzt auch aus eigener Erfahrung, dass alles, was man irgendwie so zusammenklicken muss und hinterher wieder auseinanderbringen muss, irgendwie macht das auf mich keinen nachhaltigen Eindruck, dass das soll ja auch eine gewisse Zeit halten. Bei dieser Last2Light Easybox, das ist eben so ein, ist eine gute Verarbeitung und ich glaube, das kann man zusammenfalten, kann man in jeden Kamerarucksack mit reinstecken. Ich würde wahrscheinlich zu irgend so einem System raten und Systeme, die man direkt auf den Aufsteckblitz oben irgendwie draufsteckt und die aus deswegen ganz besonders leichtem Material gefertigt werden, frage ich mich immer so, wie ist da die Stabilität der ganzen Geschichte? Ich würde jetzt einfach mal, wenn du eine konkrete Idee hast, was du dir anschaffen möchtest, mal eben auf YouTube gehen und mal dort eben deinen Produktnamen eingeben. Es gibt inzwischen sehr viele Fotografen, die ihre Erfahrungen einfach in einem kleinen Film mal dort präsentieren und auch mal die Hersteller gehen immer mehr dazu über oder die Händler, ihre Produkte da in YouTube-Videos zu präsentieren und da kriegst du vielleicht schon einen Eindruck davon, ob das irgendwas ist, was dich in der Praxis ja auch anspricht oder ob das so von der ganzen Wertigkeit und wie es aussieht eben dich doch davon abhält, das zu kaufen.
Ja, lass uns einfach mal wissen, was denn da draus geworden ist. Im Übrigen, Daniel, einen lieben Gruß, du bekommst noch was von mir. Es wird gerade etwas ruhiger. Ich arbeite gerade alles ab, was hier noch liegen geblieben ist. Unter anderem ein Bild in seinem Kohlekeller.
Ja, unser Hörer Neufi, Andreas, hat gefragt nach einer Hosentaschenkamera. Auch er hat ja wieder den Wunsch, nicht immer die große Kamera mit zu nehmen und er sagt auch gleich mit einem vernünftigen Sensor, was auch immer das heißt. Meine Mutter hat kürzlich zum Geburtstag eine solche Kamera bekommen und die ist auch ganz glücklich damit. Bloß, wenn man eben von der Spiegelreflexkamera kommt, geht man mit anderen Wünschen daran und wenn man sich die Bilder dann anschaut, denkt man, ach, hier wäre doch dies oder jenes noch schön gewesen oder man weiß eben, ach Mensch, der Kontrast ist ja bei meiner anderen Kamera noch besser. Ich weiß auch nicht, in welches Preissegment du dich bewegen willst. Also das, was mich jetzt spontan anspricht, das wären zwei verschiedene Kameramodelle. Das eine ist die Kamera, die Nex 3 von Sony. Das ist eben, gibt es in verschiedenen Ausführungen, einmal als 14 und einmal als 16 Megapixel Version. Beide Kameras haben einen relativ großen Sensor, haben die Möglichkeit HD-Videoaufnahmen zu machen, verfügen über Live-View, haben ein stabilisiertes Bild und das Maß der Kamera entspricht in etwa einer Kompaktkamera. Kleines bisschen größer, das ist wirklich sehr kompakt und das Ding hat eben einen Micro Four Thirds Sensor. Ich denke, das ist auch das, was du unter vernünftigen Sensor verstehst. Und preislich liegst du da Ja, es geht so Ende 300 Euro geht es los und dann bis ungefähr 500 Euro. Da kann man sich bewegen und das hängt eben davon ab, was du für ein Objektiv dazu verwendest. Also vor mir habe ich zum Beispiel ein, nicht vor mir, sondern auf dem Bildschirm vor mir habe ich zum Beispiel ein Modell mit einem 16 mm Objektiv dabei und das kostet 385 Euro. Das gibt es dann auch eben mit einem 18 bis 55 mm Zoom Objektiv, dann bist du ungefähr bei 450, 470 Euro sowas in der Richtung. Da ist also das Objektiv relativ groß, aber das ganze Ding kriegst du in eine kleine Tasche auf jeden Fall hinein. Ob du es jetzt in die Hosentasche ganz reinkriegst, wage ich zu bezweifeln. Aber es braucht keinen besonders großen Behälter, um die Kamera eben mitzunehmen. Und es ist auch am Hals getragen, dann bestimmt nicht so eine große Last. Ich würde wahrscheinlich so in diese Richtung gehen. Alternativ zu Sony finde ich momentan ganz attraktiv, so aus den Fachzeitschriften und aus den Vorberichterstattungen, das neue Modell von Panasonic, das heißt GX1, und auch die hat einen relativ großen Sensor und da ist auch möglich dann eben, dass du ja, mit einer offenen Blende doch eine schöne Freistellung bei Porträtaufnahmen erreichst und dann doch dem Spiegelreflexkamera-Look relativ nahe kommst. Also ich würde bei diesen beiden Kameras mal gucken. Du bist in jedem Fall ja so zwischen 350 und 500 Euro. Aber drunter wird man bei einer gescheiten, kompakten Kamera mit einem relativ großen Sensor wohl nicht kommen. Ansonsten bleibt noch die Alternative. Der Marek hat letzte Woche oder vorletzte Woche die Nikon P7100 vorgestellt, mit der er sehr zufrieden ist. Die hat natürlich einen relativ kleinen Sensor, macht aber ziemlich vernünftige Bilder. Bloß bei dem kleineren Sensor hast du natürlich nicht die Möglichkeit, den Hintergrund durch Unschärfe freizustellen. Das ist dann doch eben bei den Micro Four Thirds Kameras deutlich besser.
Ja, aber die geht dann auch in die kleinere Hosentasche.
Ja, genau. Das wäre dann das Problem mit der Hosentasche.
Ja, und dann haben wir heute auf Facebook kurz gepostet, dass wir gleich aufnehmen, und da kamen jetzt auch die Anfragen vom Daniel und vom Neufi her, und der Chris hat uns auch eine Frage gestellt, und zwar fragt er hier, wie man am besten von Aperture 3 auf Lightroom wechseln könnte. Mehrere Mediatheken seien vorhanden.
Ich glaube, Michael ist kein Aperture-User, weil er vor allen Dingen mit Windows arbeitet. Ich habe selbst ein iMac und nutze aber auch Lightroom und nicht Aperture 3. Ich kenne mich also in Aperture nicht aus, aber was ich weiß, wie man von einem zum anderen Bildbearbeitungsprogramm eventuell wechseln könnte. Und es gibt in Lightroom eine Funktion, die macht es das Exportieren besonders einfach. Du verwaltest ja mit deinem Bildbearbeitungsprogramm und Bildverwaltungsprogramm deine RAW-Dateien. Und wenn du deine RAW-Dateien bearbeitest, bearbeitest du ja nicht in Wirklichkeit die Dateien, sondern du teilst dem Programm mit, wie es die RAW-Dateien anzeigen soll, und diese Informationen werden im Katalog gespeichert. Lightroom bietet nun die Möglichkeit, dass man in den Katalogeinstellungen, in der Registerkarte Metadaten, ein Häkchen zu setzen, bei dem Eintrag Änderungen automatisch in XMP speichern. So, wenn du das gemacht hast, oder wenn ihr Lightroom-User das gemacht habt, stellt ihr fest, dass Lightroom zu jedem RAW-Bild eine XMP-Datei zusätzlich anlegt. Also alle Bearbeitungsschritte, die ihr in Lightroom durchführt, werden zusätzlich in einer XMP-Datei festgehalten, sodass ihr nachher auf eurer Festplatte einmal eure RAW-Datei habt und eine Datei mit dem gleichen Namen, aber mit der Endung XMP. Und diese XMP-Datei erlaubt es anderen Programmen, die Informationen zu lesen, wie ihr euer Bild gerne bearbeitet haben wollt. Und ich weiß es nicht, wie es bei der aktuellen Version von Aperture 3 ist. Bei den älteren Aperture-Versionen gab es ein Plugin, oder das gibt es auch immer noch, und zwar heißt das Lightbox. Und mit diesem Programm, das kostet $10 ungefähr, ist es möglich, diese Bearbeitungseinstellungen, die ihr für jedes Foto getroffen habt, ebenfalls in XMP-Dateien zu speichern. So, und wenn ihr jetzt also einen Ordner angelegt habt, in dem ihr all eure RAW-Dateien habt, oder von einem Ereignis, von irgendeinem Katalog, und all diese XMP-Dateien neben euren Fotos habt, könnt ihr die nach Lightroom übernehmen und Lightroom erkennt automatisch anhand dieser XMP-Dateien, wie ihr die Bilder bearbeitet haben wollt. Und so ist ein Katalog relativ schnell angelegt. Ihr könnt uns gerne in die Kommentare schreiben, ihr Aperture-User, welche Erfahrung ihr habt, ob Aperture 3 auch inzwischen über die Funktion verfügt, die Bilder ohne dieses Lightbox-Plugin XMP-Dateien zu erstellen. Ja.
Ja, also zumindest kann Aperture 3 XMP importieren.
Genau, die älteren Versionen konnten das nicht.
Genau.
Aber gut, der Umstieg soll ja jetzt nach Lightroom erfolgen. Ich denke, das ist auch so ein bisschen wie Canon und Nikon. Sowohl Aperture als auch Lightroom sind hervorragende Bildverwaltungs- und Bildbearbeitungsprogramme. Und es ist halt Geschmackssache, mit welchem man lieber arbeiten möchte. Chris, wenn du Erfahrung gemacht hast damit, schreib die doch mal gerne hier bei Facebook mit rein, wie das geklappt hat, ob es geklappt hat, wie du dein Problem jetzt gelöst hast. Oder schreib uns das in die Kommentare. Und an dieser Stelle auch gleich nochmal der Hinweis an alle anderen Hörer. Wir freuen uns natürlich unheimlich über Rückmeldungen, wenn ihr uns Fragen stellt, wenn ihr uns eure Erfahrungen mitteilt, wenn wir zum Beispiel irgendeinen Beitrag gemacht haben und ihr uns davon von euren Erfahrungen berichtet, ob das so geklappt hat, wenn wir irgendetwas vorgeschlagen haben oder ob ihr euch irgendeine Hardware zugelegt habt und davon berichten wollt. Wir freuen uns über Audiokommentare als MP3 oder wie auch immer. Meldet euch einfach.
Ja, und solltet ihr keine Möglichkeit haben, selber was aufzuzeichnen, wollt aber was machen, installiert euch Skype und wir setzen uns mit euch in Verbindung. Davon abgesehen, hallo, Tino, die Weihnachtszeit steht ja vor der Tür und nach der Weihnachtszeit geht es aber noch weiter. Das alte Jahr neigt sich dem Ende. Und was bietet sich denn mehr an, als hier ein bisschen Langzeitbelichtung zu üben und zu machen? Hallo, liebe Hörer, wir haben eine Idee. Wir hätten euch gerne dabei. Füllt ein bisschen unsere Flickr-Gruppe. Macht doch mal einen Ausflug nach draußen. Nicht nur mit dem Ballon, nicht nur mit den Raketen, nicht nur mit dem Shoppen in der Hand oder der Sektflasche. Natürlich auch. Stoßt an, feiert das neue Jahr. Aber es gibt so tolle Motivmöglichkeiten. Feuerwerke. Sucht euch einen höher gelegenen Punkt. Fotografiert mal ein bisschen. Nehmt was mit. Nehmt die Langzeitbelichtung. Geht auf Balb. Nehmt ein paar Wunderkerzen. Übt einmal spiegelverkehrt schreiben. Schreibt uns doch einen Neujahrsgruß. Wir wollen mal gucken, wie ihr Silvester feiert.
Und wir freuen uns, wenn ihr uns eure Fotos einfach in die Flickr-Gruppe stellt. Sucht einfach nach Fotopodcast.
Ja, liebe Fotopodcast-Hörer, es bleibt uns nur noch, euch ein gesegnetes Weihnachtsfest zu wünschen. Einen guten Beschluss. Kommt gut in das neue Jahr 2012.
Und wir freuen uns, wenn ihr auch im nächsten Jahr wieder dabei seid beim Fotopodcast. Haltet uns die Treue und wir freuen uns auf euch.
Bis 2012. Tschüss.
Tschüss.